Maxime Geist. Dir zum Bilde formt dein Glaube deinen Gott, wie er deine Götter formte. Ungeformt ist Göttliches in seinem unergründbaren Sein. Geformt nur wird es dir ergründbar. Das gestaltlose Meer der ungeformten Gottheit, von dem die Mystiker reden, ist über allem Dasein, aber einmal verloren in diesem Meere, würdet ihr euch nie mehr wiederfinden. Niemals würdest du die absolute Wahrheit fassen können, die auch im Reich des wesenhaften Geistes ewig unerfassbar bleibt und nur sich selber fasslich ist. Der du auf dem Wege zum Geiste bist, wisse, dass dir nichts Ungeformtes sich jemals offenbaren kann. Beginn des Evangeliums nach Johannes verdeutlicht. Im Anfang ist das Wort, und das Wort ist bei Gott, und Gott ist das Wort. In ihm hat alles Leben, und sein Leben ist der Menschen Licht. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis kann es nicht auslöschen. Was in dir wirken will, ist nicht der Erdenmensch, durch den des Lichtes Strahlen dir erkennbar werden, sondern das Licht im Wort. Der Name eines individuellen geistigen Wesens ist etwas durchaus anderes als die von äußeren Umständen abgeleitete Bezeichnung, die Volksgebrauch und Landessprache dem Erdenmenschen zuteilt. Auch der Erdenmensch ist eine geistige Individualität, aber er kennt mit sehr wenigen Ausnahmen, die zu jeder Zeit anzutreffen waren, seinen Namen noch nicht. Erst wenn er seiner substanziellen Geistigkeit bewusst geworden ist, weiß er auch seinen Namen. Wenn du Worte erfühlen lernen willst, dann kann dir jedes Wort deiner Sprache zum Lehrer werden. Suche aber nicht nach Bedeutung, wenn du diesen Weg beschreiten willst. Bedeutung lässt sich nicht lange verhüllen, sie will sich dir zeigen. Höre in dir die Worte, von denen du lernen willst. Du wirst alsbald sie hören, als ob sie ein anderer spräche, und das soll dir das erste Zeichen sein, dass du auf sicherem Wege bist, das Sprechen der Worte selbst in dir vernehmen zu lernen, denn das Wort hat wahrhaftig die Kraft, sich selbst zu sprechen. Siehe, es ist Gesetz und nicht Willkür, was Worte zu magischen Kräften werden lässt, was höchste magische Kraft in die Form des Wortes, in die Elemente der Worte band, so daß es Worte, Worte menschlicher Sprachen gibt, die einen Berg ins Wanken bringen könnten, würde die in ihnen gebundene Kraft befreit. Sobald ihr euch durch den ganzen Erdenleib in eurem geistigen Leibe empfinden lerntet, beginnt ihr, ohne dass es eines besonderen Wollens bedürfte, den Geist in euch und im ganzen All zu atmen. Der Mensch wurzelt nicht auf der Erde, sondern im Herzen der Ewigkeit, im innersten Göttlichen, das in seinem höchsten Selbstbilde Mensch in sich selber ist. Der Geist, der selbstbewusst in seinem eigenen Lichte lebt, ist nicht nur so wirklich wie ein Baum, ein Stein, ein Berg, ein Blitz, der aus der Wolke niederfährt, sondern in ihm allein kann unser irdischer Begriff der Wirklichkeit erst seine irdisch nicht zu findende, vollkommene Entsprechung fassen. Alles ist in Gott, und Gott ist in allem. Primär in seinen ihm eigenen Wurzelbezirken Ursein, Urlicht und Urwort, wie in seiner Selbstgestaltung dem Vater. Sekundär in allem Unsichtbaren wie in allem sichtbaren Leben. Ihr wisst nicht, dass der lebendige Geist, soll er des Erdenmenschen Gott sein, den Menschen, der aus ihm hervorgeht, braucht, nach seinem Bilde sich zu formen. Das ungeformte Meer des Geistes wollt ihr fassen, und es entgleitet, indem ihr es zu halten wähnt, euren Händen. Wir müssen Gott in uns selbst entdecken, in seinem ewigen, zeugenden Leben, und damit wir Gott in uns selbst entdecken können, ohne uns selbst einen Götzen aus uns zu schaffen und so einer argen Täuschung zu erliegen, müssen wir hier der Führung jener vertrauen, die bereits im Bewusstsein Gottes leben, die ihre Kräfte Gott zu dienen gaben und sich dem ewigen Urbild einten, das sie zeugt. Das Reich, von dem der in seinem irdischen größte Liebende aus allen Leuchtenden des Urlichtes sagte, es sei nicht von dieser Welt, ist auch euch erreichbar, aber nur dort, wo ihr in euch selber nicht von dieser Welt seid und nicht ihrer Scheinerkenntnis unterworfen. Bereite der Stille in dir eine Stätte, auf dass Gott dir zum Freunde und Hausgenossen werden kann. Verwoben und eingesenkt der Welt, die euch allein als die ganze Allwelt erscheint, und in gleicher Weise auch verwoben der Welt der Kräfte des lebenden Feuers, steht eine Welt des reinen Lichtes, das alle Welten durchleuchtet und in sich zur Offenbarung bringt. Diese drei Welten hält in sich gebettet, sie durchströmend und in sich selber alle erlebend. Der Gewaltige, der sich selbst allein in seinem Namen kennt, durch ihn ist Selbstkraft Herrin der Kräfte des lebenden Feuers. Du könntest ihn wahrlich auch die Gewaltige nennen, denn Mann und Weib sind in ihm beschlossen. Der ganze physische und geistige Kosmos ist ein einheitliches Ganzes, auch wenn dieses Ganze sich in sehr unterschiedlichen Aspekten darstellt. Wäre der Grashalm am Wege nicht, und nicht der Wurm, der an des Grases Wurzel frisst, so wärest auch du nicht, und es wäre der Geist nicht, und nicht Gott im Geiste. Aller Lichterkenntnis, Mutter, ist die Liebe. Die Liebe, die sich selbst im Anderen liebt, ist aller Urseins Offenbarung innerster Impuls. Wer in den Geist gelangen, wer bewusst des Urlichts Leben neu in sich empfinden will, der trachte vor allem, dass er stetig in der Liebe sei. Die höchste himmlische Form der Liebe kann sich dir enthüllen, selbst in deinem nüchternsten Tagewerk, und gar mancher saß schon am Webstuhl oder ging hinter dem Pfluge her, dem sie in all seiner Einfalt zu eigen ward, während andere sie auf hohen Kanzeln verkünden konnten ihr Leben lang, ohne sie jemals in sich selbst zu finden. Das Urfeuer der Liebe will in dir Leben werden, damit sein Leben aus dir weiterzeugend neues Leben einst gestalte, hier in den Herzen der auf dieser Erde sich ihre ewige Form erkämpfenden Menschen. Wenn du nicht selbst aus der Liebe zu leben wurdest, wie willst du neuen Lebens Ursprung werden? Du wärest nicht im Leben, wäre Leben nicht als Tat des Geistes in dir wirkend. Ihr selbst seid eingewoben der ewigen Welt der Geister, und euch durchflutet aller ewigen Geister Leben, ohne dass ihr darum wisst. wie du als ein erdenhaft Liebender die irdische Form der Liebe in dir trägst, auch dann, wenn ihre Glut zur Zeit dich nicht entbrennen lässt, so ist auch jederzeit, obwohl sie dir noch nicht bewusst ward, zugleich die himmlische Form der gleichen Kraft in dir, die über dieses Erdendasein weit hinaus in Wirkung tritt und dir auf Erden eine Götterfreiheit gibt, weil alles sich ihr beugen muß, was dir begegnen kann. In der irdischen Form der Liebe ist stets ein Verlangen, ein Danebenlangen, ein Greifen nach außen und ein Heranziehen. In ihrer himmlischen Form jedoch wird sie inneres Leuchten, ein Strahlen und Wärme geben, ein Überströmen aus dem Innern über alles Äußere. Kannst du denn nicht verstehen, dass die Kraft der Liebe sich auf ihrer höchsten Stufe keineswegs in schwächerer Bekundung zeigen wird als dort, wo sie in niederer Form schon all dein Sinnen, Tun und Trachten steigert, so dass du oft Fesseln sprengst, die vorher nie dir lösbar schienen. Hättest du jemals in der tiefsten Form der Liebe schon die Schöpfungsschauer entflammter Gattungstriebe dir zum Zeugnis dienen lassen, dann wärest du längst schon zu der Erkenntnis gelangt, dass solche Urgewalt gewiß auch mehr vermag, als aus dem Irdischen das Irdische zu zeugen. Liebe ist Streben nach Einigung alles Entzweiten. Liebe dich selbst, denn wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wirst du deinem Nächsten wahrlich wenig Gutes antun, wenn du ihn liebst wie dich selbst. Wüsste man, was die Liebe in Wahrheit ist, dann hätte längst das Antlitz dieser Erde sich gewandelt und alles Leben hätte längst sich stets erneuter Qual entwunden. Die Worte göttlicher Weisheit, die von dieser Liebe handeln, sind heute noch wie ehedem verhüllt in dichte Schleier, und selten nur gelang es einem Seltenen, für sein Erkennen diese Hüllen aufzuheben. Gott ist in der Freude. Freude ist klares Licht. Lust und Gelüste sind schwelender Brand. Der Wille zur Freude ist Wille zu Gott. Wille zur Freude ist männlicher Wille. Er bedarf der Gebärerin, der Liebe. Gott ist ein lebendiges Feuer. In ihm wird alles zerstört, was tatlos fault und erstarrt. Gott ist Geist, jedoch des Geistes höchste Selbstformung, sich selber formend aus sich selbst, offenbart sich des Geistes höchste Seinsform als Gott. Nur der freie, bewusste Wille des Geistes gestaltet sich selbst für sich selber zu Gott. Ewig gestaltet sich Gott aus dem Chaos der Elemente des Seins. Gottheit äußert sich nur in den aus ihr gezeugten Geisteswesenheiten, in jeder individuell gesondert, auf die nur in ihr allein erstrebte Weise der Offenbarung und kann niemals, auch nicht in einer der höchsten Geisteswelten, isoliert und für sich bestehend, gefunden werden. Gott ist nur allein der Schöpfer seiner selbst, in allem, was da ist, und alles wahrhaft Seiende ist Sein von seinem Sein. Gott ist allein der Zeuger seiner selbst und nicht in eurem Sinn der Menschen und der Dinge Schaffer. So wie elektrische Kraft ein haardünnes Fädchen zum Glühen und Leuchten bringen kann, wie aber der Strom der gleichen Kraft, der eine große Stadt versorgen soll, in seiner ganzen Stärke gebraucht, diesen Kohlenfaden im Augenblick vernichten würde, so würde auch das Fassungsvermögen des irdischen Menschen im Augenblick vernichtet sein, könnte es unbereitet dem Strahlenglanze des ewigen Wortes und damit dem Urlichte selber nahen, während erdenmenschliche Fassungskraft es wohl vermag, jene unendlich zarte Durchströmung zu ertragen, die im Innersten des seelischen Innern jenen Abglanz des Vaters, jenen leuchtenden Stern erzeugt, in dem ihm allein sein lebendiger Gott auf dieser Erde erfassbar werden kann, will er des erdgeborenen Bewusstsein nicht zerstören durch seines Glanzes Fülle. Beschreitet dann der endlich Erwachte den einzigen Weg, der wirklich zurück in die Urheimat des Geistesmenschen führt, so leuchtet ihm dieser Stern voran und wird mit jedem errungenen höheren Zustand lichter und strahlenreicher, bis er zuletzt im unnennbaren Glanze des ewigen Wortes, im sich selbst gebärenden ewigen Urlicht, sich mit ihm selber für alle Ewigkeiten eint. Das ewige reine Sein, dem allein in Wirklichkeit der Name Gott gebührt, ist in sich selber eins und unteilbar, auch wenn es sich selber darstellt in Unendlichwältigkeit. unwandelbar in sich selbst, bleibt Wahrheit nur im reinen Sein, in sich selbst begründet, aus sich selber quellend, aber unendlich fältig stellt sie sich dar in Raum und Zeit. Das, was man Allbewusstsein nennen könnte, ist stets nur ein bewusstes Sein des Augenblicks, der Folge aller Myriaden Augenblicke vorher, der Zeugender für alle Myriaden Augenblicke nachher ist. Alle Wahrheiten stehen im Reiche substanziellen, reinen Geistes als Wirklichkeiten vor dem Schauenden. Vollkommen ist nur der ewig unendlich fältige Eine, der sich in unzählbarer Gestaltung im Ursein, Urlicht und Urwort ewig neu als sich selbst erlebt. Wäre die absolute Vollkommenheit jemals erreichbar, so würde im Augenblick des Erreichens jegliches Leben enden, und nur durch ihre Unerreichbarkeit gibt sie allen Ewigkeiten stets neuen Lebensgrund. Alles Erleben des Ewigen ist eine dauernde Lotung der Tiefe des ewigen Augenblicks, der kein Hintereinander, kein Vorher und Nachher, sondern geistig räumlich gegebenes, irdisch ganz undarstellbares Ineinander ist, das nicht erst infolge eines unermesslichen Nacheinanderbestehens ewig wird, sondern in sich anfanglos endlos Unendlichkeit bleibt. Unendlich fältig wirkt sich das Eine aus, das alles ist, um sich in Einheit wiederzufinden, ohne jemals seine Unendlichfältigkeit zu opfern. Niemals kann Notwendigkeit sich verrechnen, denn sie ist Wert und Inhalt aller Zahl. Der Anfang, das Ursein, zeigt aus sich das Urlicht, und das Urlicht zeigt das Wort. Das Wort aber hat das Licht des Lebens, und das Licht leuchtet im Wort, das den Vater zeugt, den Urgeist Menschen. In der tiefen Stille der Ewigkeit, die heute ist, wie sie allzeit war und immer da bleibt. Aller Sonnen und Welten gestaltende Kräfte sind Formen des Geistes, Urseinselemente, die sich in Zeit und Raum erleben und so in Zeit und Raum zeiträumliche Formen kristallisieren, zeitweilig nur Erscheinung und jeweils bedingt durch den Raum. Urseinselemente aber werden immer da, aus dem Ursein ausgeschleudert, und kehren immer da zu ihm zurück. So war es von Ewigkeit her und so wird es in Ewigkeit bleiben. Stetig die Wirkung wechselnd, bezeugen sich Urseins Elemente, bald Erscheinung, bald der Erscheinung Zerstörung bewirkend. Sie selbst aber sind von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie immer sie auch ihre Wirkungsweise wechseln, und sie werden von keinem gewirkt. Dreifach äußert sich das ewige Leben, das der Gottheit Nahrung bildet, in seinen jeweiligen Darstellungsformen, als physische Allnatur, als Reich der flutenden Seele und als das Königreich des Geistes. Kein Schöpfer hat eines dieser Reiche geschaffen. Alles ist nur Darstellungsform des einen ewigen Lebens, das über allen diesen drei Darstellungsformen erhaben, sich selbst in seinem höchsten Bewusstsein kristallisiert als das Urlicht, als der Inbegriff dessen, was der Mensch in Wahrheit als Urquelle alles Lebens erschauernd in sich zu empfinden vermag, als seinen lebendigen Gott. Es gibt in den hohen geistigen Sphären nur insoweit Freiheit, als sie durch die Einordnung in die Bindungen des kosmischen Gesetzes sich erringen lässt, während es niemals eine Gleichheit gab noch geben wird. Denn in diesen Regionen herrscht allein das Gesetz der Hierarchie, ein Gesetz, das jedem Einzelnen mit unerbittlicher Notwendigkeit die ihm vorbehaltene Stelle anweist. Der gotische Dom ist das vollkommenste Abbild dieser hierarchischen, kosmischen Ordnung. Während die Mauersteine nach Tausenden zählen, verringert sich schon die Anzahl der Steine, die zu Pfeilern brauchbar sind, und der Fialen des Turmes werden weniger und noch weniger, bis zuletzt ein einziger Stein die Kreuzblume bildet. In eurer Welt verborgen, verhüllt durch eurer Welt sichtbare Formen, steht die Welt der geistigen Kräfte. Urschöpferisch, aber auch durch Schöpfung zerstörend wirken diese Kräfte. Ohnmächtig sind sie aus sich allein, da ihnen alle Impulse fehlen, sich aus eigenem auszuwirken. Aber die Selbstkraft eines Einzigen, der er selbst ist, erfüllt sie mit Antrieb zum Selbsterleben, und so werden sie zu geistig gewollten Gewalten. Das ganze weite, formengeschwängerte Universum mit all seiner Sichtbarkeit und seinem dir Unsichtbaren ist nur der Wogenspiegel eines ewigen geistigen Meeres, aus dem sich in eigener Kraft die Wolke der Gottheit erhebt. Gott bedingt das Universum und das Universum bedingt Gott. Die wirkliche Dreieinheit muss allein darin gesehen werden, dass sich das Gestaltlose, Unfassbare und alles in sich umfassende Urlicht, das unendliche, unergründliche, ewige Meer der Gottheit, ewiglich selbst als Einheit im Urwort offenbart. Das Wort, das im Anfang ist, der immer war und ist und sein wird, Gott in der Gottheit. Und dass das Urwort aus sich selber offenbart den Menschen der Ewigkeit, den lichtgezeigten ewigen Geistesmenschen, der immerdar in ihm verharrt und weiter zeigend als Vater alle Geisteshierarchien aus sich hervorgehen lässt, somit in Einheit aller Vielheit im Begriff, in sich offenbarend sich selbst in den Zahlen des Ursprungs, aus denen hervorgeht alle Unendlichfältigkeit des geistigen Lebens. Ewige Liebe, glühend gleich einem unfassbaren Lichtfeuerquell inmitten des urgründigen Chaos. Ewiges Urlicht spricht sich selbst zum Urwort aus. In unendlichfältigem Echo gleichsam sich selbst vernehmend, in unendlichfältiger Selbstdarstellung. Alle geistige Weisheit schreitet dir entgegen im Rhythmus der Ewigkeit. Alle letzten Dinge tragen kosmische Zahlen an der Stirnbinde, wenn sie im Gewande des Wortes erscheinen. Mag dir der Sinn auch Tiefen des ewigen Grundes erhellen. Die letzten Dinge und ihr verborgenstes Geheimnis musst du aus der Art, der Form, dem Klang, der Geltung der Worte erfühlen. Der Vater aller Leuchtenden des Urlichts ist der ewig aus dem Urwort Licht gezeugte Geistmensch, selbst Wort im Wort und Gott bei Gott, der große Alte, der im Anfang ist, der selbst des Urworts erste Selbstgestaltung darstellt, der Mensch der Ewigkeit, in seiner ersten Zeugung ewiglich verharrend. In alter Lehre wird er als der höchste aller Engel aufgefasst, die Krone jener Hierarchie der Geister, die in den Leuchtenden des Urlichts hier auf Erden sich die Brückenbauer schuf, für jene große Brücke, die den Erdenmenschen aus dem Reich des Tieres leitet, so dass er seine Geistesheimat wieder finden kann, der er sich vor Äonen einst entwand. In jedem Leuchtenden des Urlichts ist dieser Vater ewig weiterzeugend seinen Sohn, den Leuchtenden, in Wahrheit eines Wesens mit dessen Lichtnatur, der dieser Erdeleib nur äußeres Vehikel ist, um erdenhaft zu wirken was der Erde Formung braucht, soll es im Erdenmenschenleben in Erscheinung treten. Der Vater ist nur den Leuchtenden des Urlichts, die seine eigene Zeugung durch seine Offenbarungsform, die 12 Väter, darstellen, bewusstseinszugänglich, und zwar jedem einzelnen Leuchtenden in der Form dessen unter den 12, mit dem Vater alle identischen Vätern, der diesen individuellen Leuchtenden individuell im Urwort zeugte. Es lebt auf dieser Erde unsichtbar einer, der da ist, wie er war, einer aus der väterlichen Urzeugung, aus dem mütterlichen Gebären im reinen Geiste. Ein reiner Geistesmensch des höchsten Seins im ewigen Quellgrund göttlich-geistigen Lebens. Einer derer, die Mann und Weib im Geiste sich zu Bild und Gleichnis zeugen und gebären. Es leben aber auch andere unsichtbare Menschen auf diesem Planeten. Menschen, die der urgezeugten Weiterzeugung sind, nicht aus Licht und Leuchten gefallen wie der sichtbarliche Erscheinungsmensch. Erkennend die tiefe Not des Menschen in der irdischen Erscheinungsform, suchen sie ihn zu erretten, sobald er sich in Wahrheit erretten lassen will. Sie selbst aber wirken unter der Geistesleitung jenes einen unsichtbaren Urgezeugten, der alles Geistige auf diesem Planeten lenkt. Wie ein Dichter aus Worten der menschlichen Sprache Gesänge, Epen und Hymnen formt, so formt sich das Urwort aus seinen Worten, aus eigener Schöpferkraft, seinen ewigen Preisgesang in Gestalt unermessbarer Hierarchien geistiger Wesenheiten. Es hat nie einen Anfang gegeben und nie kann ein Ende dieses urewigen Lebens sein. Um als geistige Welt in geistige Erscheinung zu treten, muss die eine ewige Urkraft sich in unendlich fältigen Aspekten ihrer selbst in sich reflektieren und in jedem solchen Aspekt als Urseinselement erstanden, sich jeweils in ihm solcher Art behaupten, dass jedes eine Element nur sich selber auszuwirken sucht, so dass ihm alle anderen Urseinselemente gleichsam leere Formen sind, weil es sich selbst als Urkraft nur in sich selber kennt. Bewundernd stehst du vor den Wundern der Natur, ohne zu ahnen, dass da alles, was du wahrnimmst, aus deinem nun gebannten ewigen Geisteswillen stammt und weitaus wunderbarer wäre, würde das Reich, das du die Natur nennst und dem du selbst nun verhaftet bist, dich heute noch als seinen Herrn erkennen können. Der Gott der Wirklichkeit ist nicht,
wie gesagt wird,
das höchste Wesen. Das ist vielmehr der Vater, der sich selbst in die Formen der 12 Väter ausstrahlt, die seine Wirkungsaspekte sind. Gott aber ist nicht Wesen, sondern die Wesenheit in allem, was wesenhaft wirklich ist. So im Ursein, Urlicht und Urwort. So im Vater in allen seinen Aspekten. Der Vater aber ist Mensch im Ursein, im Urlicht, im Urwort, der sich selber ewig zeugende Urgeistesmensch und das Maß aller Dinge, die aus ihm Gestaltung erlangen, daher auch des Ewigen im Erdenmenschen. Gott ist ebenso absoluterweise Gott in den Vätern, der Offenbarungsform des Vaters, wie im Ursein, Urlicht und Urwort. Für sich selber aber ist das, was Gott ist, auch nur in sich selber Gott. Die Wesenheit an sich selbst, aber von allem anderen in ihm Seienden, im ewigen, substanziellen, geistigen Leben aus gesehen, ist Gott Wesenheit allen Wesens. Und Wesen ist Wirklichkeit aus Wesenheit. Im Urbeginn der Wesen, die sich Menschen nennen, war der Mensch in der ewigen Zeugung aus dem Vater Eigner der Selbstkraft und Herr aller Kräfte des lebenden Feuers. Doch als die Kräfte des lebenden Feuers, das ohne Flamme brennt, dem urgezeugten Menschen ihre Macht in allem Leben zeigten, vergaß er seiner Selbstkraft, der allein die Kräfte des Feuers ihre Stärke, Größe und Gewalt zu danken hatten, und fürchtete sich vor ihnen. Furcht ist des Menschen Urschuld. Den ganzen physisch wahrnehmbaren Weltenraum mit allen seinen Sonnen und Planeten hat der Mensch durch seinen Fall aus dem Bewusstsein seiner Geistesmacht dazu verurteilt, ohne Gott zu sein. Unschuldig muss durch des Menschen Schuld unzählbares Leben leiden. Schuldhaft hat er über sein eigenes irdisches Leben gleiches Schicksal verhängt. Nur durch den Menschen, der in Furcht verfallen, seiner urgegebenen Macht vor dem entsagte, kann alle Kreatur dereinst auch wieder ihren Peinigern entrissen werden, die an dem unsagbaren Leid sich weiden, das der Fall des Menschengeistes ungewollt bewirken musste. Vollkommenheit ist nur möglich im reinen, absoluten Sein, nicht aber in dem dagegen gesetzten, das wir Dasein nennen. Die Einzigartigkeit des absoluten Seins schließt notwendig aus, dass Vollkommenheit im Dasein gestaltbar wäre. Vom göttlichen, geistigen her kann die Erscheinungswelt nur insofern beeinflusst werden, als göttlich-geistiger Wille auf sie einwirken kann, ohne sich selbst zum Widerspruch zu werden. Jegliche Kraft ist nur gesetzt im innewohnenden Gesetz des ewigen Seins und trägt die Möglichkeiten ihres Wirkens unveränderbar in sich, auch wenn sie in menschlich unermessbar langen Zeiten jene Kombinationen dieser Kräftewirkungen, die wir erkannt zu haben glauben als Naturgesetze, manchem Wechsel unterworfen sind, den nur der Mensch nicht wahrnimmt, da die menschliche Beobachtung auf dieser Erde solche Zeiträume nicht umfasst. Die Grenzen der Allmacht erkennen heißt erst wirklich das All verstehen als Offenbarung aller ewigen Macht. Im geistigen Leibe gibt es keine Verstümmelung. Niemals kann der Geist der Ewigkeit sich selber so zur Frage werden, dass er sich durch Wunder zu beweisen suchen würde. Zeigen wirklich sich an einem Menschen wundersame Kräfte, so ist dies nur Beweis dafür, dass diese Kräfte existieren. Niemals aber ein Beweis, dass dieser Mensch im Geistigen bewusst zu atmen weiß und von der Wahrheit, die in Wirklichkeit gegründet ist, gewisses Zeugnis bringen kann. Es wäre ebenso vermessen, in Bezug auf geistige Gesetze, Vergebung oder Befreiung von den Folgen zu erwarten, wie bei irgendeiner Verletzung eines physikalischen Gesetzes. Ursprünglich ist der Menschengeist ins innerste Reich Gottes, aus Gott gezeugt, von Ewigkeit her geboren, ließ aber den geistigen gottgeborenen Organismus im innersten Reiche des Geistes zurück, allwo er wieder der Kraft der Gottheit sich verschmolz, so dass eine individuelle Wiedergeburt erfolgen muss, soll sich der Menschengeist in jenem Reiche Gottes einst bewusst und handelnd finden können. Was ihr Urmenschen nennt, waren jene Tiere, denen sich der geistgezeugte Mensch, der Herr der Erde, einte, nachdem er, durch Furcht überwunden, aus seiner Gotteseinung gefallen war. Dennoch hat ihn die Kraft aus der Höhe nicht ganz verlassen. Aus urgegebenen Kräften lebend und den tierischen Körper durchdringend, verborgenem Tiere und im Tier verhüllt vor sich selbst, ahnt er doch Selbstkraft in sich wie ein fremdes, höheres Wesen. Das Tier wurde Zuflucht dem Gefallenen, der ohne Heimat irrte, und des Tieres Leib ward ihm auch zur Höhle der Erlösung. Sobald nun Selbstkraft in ihm zu leuchten beginnt, jauchzt er im Tiere, und alle Brunst des Tieres wird in diesem Lichte dunkel. Sich selbst in sich umfassend ist reiner Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit im Schaffen seiner selbst begriffen, sich selbst erzeugend und gebärend. Denn reiner Geist ist Mann und Weib. Mann und Weib im Geiste, aber zeugen und gebären aus der urgegebenen Selbstdarstellung weiter, anfanglos, endlos, den Menschen des reinen Geistes, und sie zeugen und gebären ihn, sich selbst, zum Bilde und Gleichnis, als Mann und Weib, vereint in urgegebener Einheit zwiepolaren Wesens. Im Geiste gibt es keine Verschiedenwertigkeit zwischen männlichem und weiblichem Pol. Weibliche Passivität und männliche Aktivität sind im Geist des Menschen von Anfang an in gleicher Macht und Kraft gegeben. Gott ist nicht ein gedanklich definierbares Wesen, sondern das ewige geistige Menschsein an sich, das sich als männlich und weiblich und zugleich in dem, was seiner ewigen Zeugung ewige Frucht ist, darlebt, Ursprung und Ursache allen Geistesmenschentums, wie auch des Geistesfunkens im tierverhafteten Menschen dieser Erde. Nicht der Mensch ist Gott, aber Gott ist Mensch. Wer alle Hüllen sorglich zu entfernen weiß, der wird in allen echten Religionen zuletzt die große Lehre finden, vom ewigen Geistesmensch, der einst mit seinem Gott vereinigt war und von ihm abgefallen ist, weil er in seinem Ich von seinem Gott sich löste. Ein Weg wird ihm verkündet, der ihn wieder aufwärts führt, um schließlich seinen Gott aufs Neue wieder zu erlangen in sich selbst, im eigenen Ich. Würde der Mensch erkennen, wer er ist, dann wäre es um des Tieres und des Erdendämons Macht in ihm geschehen. Willst du die Wirklichkeit des Menschen finden, so wirst du sie nur im Unsichtbaren durch dein Unsichtbares erreichen können. Kein Gebilde, kein Wesen ist im geistigen wie im physisch-sinnlichen Kosmos auch nichts anscheinend rein männliches oder rein weibliches, in dem nicht Mann und Weib zugleich zu finden wären, wenn auch in tausendfach verschiedener Amalgamierung. Die beiden Pole des Geschlechtes sind ewiger Natur und reichen bis ins Innerste des Urlichtes hinauf. Was heute auf Erden Mann ist, war immer, auch vor Ewigkeiten, männlich polarer Art in ursprünglicher Geistnatur, und was heute auf Erden als Weib lebt, war ewig weiblich-geistiger Artung aus dem weiblichen Sein in der Gottheit her, die der Mann ist und Weib. Es gibt ein ewiges Vorleben vor dem Eintritt des Menschengeistes in diese Welt der Sichtbarkeit, und es gibt ein ewiges Fortleben nach dem Tode des Erdenkörpers. Noch kennst du deine Gezeiten nicht und willst nicht begreifen, dass auch dein Geist nur in rhythmischem Wechsel sich auswirken kann. Auch in den Tagen deiner größten Lichtesferne ist das Leben in dir wirksam. Siehe, auch du wirst wieder dem Lichte so nahe sein wie ehedem. Wir kennen keine Tiere im Bereiche der geistigen Welt, obwohl die reine Formenwelt tierhafter Erscheinung auch hier keineswegs fehlt. Alles Leben im physisch-sinnlichen wie im geistigen Kosmos äußert sich als Bewegung. Alle Bewegung aber zeugt Form. Da alles Leben immer das gleiche eine Leben ist, so ist auch alle Form der gleichen Bewegung entsprechendes Symbol in allen Anschauungsregionen des Alls. Auch auf der geistigen Seite der ursächlichen Welt gibt es Raum und Zeit, Ursache und Wirkung, wenn wir auch zu alledem in wesentlich anderer Beziehung stehen, als wir es auf der Erde und im physisch-sinnlichen Leben gewohnt sind. Die schöpferischen Kräfte des Willens allein lassen in der geistigen Welt ins Dasein treten, was gewollt wird, und andererseits entschwindet das bisher Gewollte ohne jede Spur, sobald der Wille es verneint, so dass hier dann in Wahrheit die Macht des Willens nahe an den Begriff der Allmacht grenzt. Was durch die geistigen Sinne wahrgenommen wird, ist in gleichem Grade objektiv gegenwärtig, wie das, was die physischen Sinne des Erdenkörpers wahrzunehmen vermögen. Und aus diesem Grunde entspricht das geistig-sinnlich Wahrgenommene auch bis zu den höchsten Stufen geistiger Selbstdarstellung objektiv durchaus den Formen der physisch-sinnlichen Anschauungswelt, wenn auch in geistbedingter Abwandlung. Auch in der geistigen Welt gibt es Länder und Meere, tiefe Schluchten und hohe Berge, Firnen mit ewigem Schnee bedeckt und weite, stille Täler voll von Anmut und Frieden. Nicht Bericht und Weisung sind die höchsten Werte dieses Lehrwerkes. Über alledem steht sein übertragbarer Inhalt an wirklichem, ewigen, geistigen Leben. In dem Augenblick, in dem sich ein Mensch entschließt, Schüler des Geistes zu werden, um sein ewiges Seelisches und das Bewusstsein des ewigen Geistes im eigenen geistigen Organismus zu erreichen, hat er zugleich, auch wenn das Selbstverständliche hier keine Gelübde benötigt, sich willentlich von allen Daseinsäußerungen seiner Mitmenschen zurückgezogen, die der Entfaltung seines geistigen Organismus hemmend im Wege stehen oder sie ganz unmöglich machen. Die ewige Weisheit kann denen nur erschlossen werden, die über alles Törichte noch herzhaft lachen können. Alles, was nach Verdienstlichkeit riecht, riecht faul. Wer im Geiste Gottes bewusst ist, wurde das ohne alles eigene irdische Verdienst und ist in sich selbst davor gesichert, sein Tun für verdienstlich zu halten. Wahrhaftig vermag kein irdisches Leid eines in seiner ewigen Geistigkeit Bewussten ihn jemals im geistigen Bewusstsein zu erreichen, so sehr auch sein irdisches gehirnbedingtes Bewusstsein durch seelische und körperliche Qual bedrängt sein mag. Im Geistigen durchdringt das Einzelne sich gegenseitig, und so auch lebt der Geistesmensch, der in Vereinigung mit seinem Gegenpol den urgegebenen Zustand seines Seins zurückerrungen hat, in gegenseitiger Durchdringung aller anderen erneut geeinten. Alles Glücksverlangen, das hinaufreicht über niederes irdisches Begehren, ist nur Sehnsucht nach Vereinigung der Geister in dem Geistesurgrund, der sie ewig zeigt und ewig sie aus sich entlässt, um ewig wieder sie in sich zurückzunehmen. Wirkender Wille lässt im Geistigen erwachsen, was uns im geistigen Leibe dienen soll, und der gleiche Wille lässt die reife Frucht ohne Mühe geerntet sein. Vom ewigen Geiste her kann kein anderes menschliches Wollen und Handeln Förderung erfahren, als das wiederum in die ewige geistige Wirklichkeit führende. Nur die ins ewige geistige weisende Schöpferkraft des Einzelnen, wie die durch rein geistige Kraftäußerung bewirkte höchste Machtentfaltung ganzer Völker und Nationen, können den geistigen Einfluss, der vom Tempel der Ewigkeit auf dieser Erde ausgeht, empfangen. Auf jener Höhe, zu der Gautama, der Buddha, dringen konnte, hat das Gebet kein logisch erweisbares Recht mehr. Aber es gibt einen weitaus höheren Zustand, den selbst der höchste Aufstieg des Buddha nicht erreichte, der nicht erstiegen, der nur mit Geistesflügeln erflogen werden kann und in diesem Zustand, Gott einig im reinen Geiste, wird das Gebet erst wahrhaft Ausdruck innigster Vereinigung des individuellen, ewigen Geistesmenschen mit dem Urlicht, aus dem er lebt. Nicht selbst zum Wege geworden war Buddha, nicht vom Geiste als Weg bereitet. Nur seine unermessliche Liebe zu aller Kreatur ließ ihn einen Weg ergraben, der zur Erleuchtung, zu geistigem Lichte, aber nicht zur wirklichen Wiedererlangung geistiger Gotteinheit führt. Wenn dieser Weg auch zuletzt in gewissen Abzweigungen dahin führen kann, aber dann nicht mehr der historisch bekannte Weg des Buddha ist, sondern uralten anderen Wegmarken folgt. Hass und Liebe sind eines Wesens, so wie die Wurzel eines Weizenhalmes eines Wesens mit der Ehre ist, die der Menschenkraft erfüllte Nahrung gibt. In deinem späteren, höheren Geistesleben, wenn du den Aufstieg begonnen hast und nach dem Tode des Erdentieres, das dir diente, in freier, geistiger Gestaltung lebst, wird jede Möglichkeit zum Hassen dir fehlen. Höhere Geistigkeit kann wohl die Sphäre niederer Stufen zeitweilig entsagend betreten, während die Geistigen auf solcher niederen Stufe sich selbst zerstören würden, falls dies möglich wäre, wollten sie versuchen, in Sphären des Geistes vorzudringen, zu deren Betreten sie noch nicht bereitet sind. Keinem Menschengeiste kann im Reiche des Geistes das dauernde Leben werden, wenn er nicht glaubt, dass er dieses Leben finden wird. Der Glaube ist nicht die durch Erfahrung gewonnene Gewissheit, dass man etwas tun könne, sondern die Kraft, mittels der man es tatsächlich tun kann. Ihr sucht mit dem Verstande und scheltet die Natur grausam, weil sie euch kein Auge gab, in ihre letzten geheimnisvollen Tiefen zu blicken, derweil ihr dieses Auge habt und nicht darum wisst, in all eurem Reichtum. Wir wissen, dass Gott keinem antworten wird, der ihn in Frage stellt. Es ist in allen Weltenräumen und über allen Sternen kein äußerer Gott für dich erreichbar, der deine lahmen Bitten hören würde. Niemals wird die Gottheit sich dem Erdenmenschen als Gegenstand begrifflichen Erfassens überlassen. Nur Bild und Gleichnis dürfen von der letzten Wahrheit Kunde bringen. Alle höchste Weisheit ruht im Sein und nicht im Denken. Geist ist nichts Erdachtes. Geist ist nicht die Kraft des Denkens. Geist ist substanzielles, aus sich selber seiendes, lebendiges Licht. Was sich in dir verbirgt und enthüllen soll, wird nicht bei dem lauten Reden der Gedanken gefunden. Das Allerwenigste von dem, was wirklich ist, wird Menschen je bewusst. Und was im Unbewussten, Ungewussten bleibt, ist für den Menschen mehr bestimmend als alles, was ihm zu Bewusstsein kommt. Jenseits allen Denkens, die Gedanken an sicherem Halfter zügelnd, als Beherrscher deines Denkens, sollst du das Erschaubare in dir selbst erschauen lernen, durch Versenkung in deine innerste Tiefe. Alsdann erst darfst du deinen Gedanken Freiheit geben, und dann erst werden deines Denkens Schlüsse, Geistiges aus Geistigem zu erschließen vermögen. Niemals warst du wirklich in der Finsternis, die du dir träumend schaffst, denn was du auch immer als finster empfinden magst, hat in der Wahrheit keinen Bestand. Du warst Licht von Anbeginn, der niemals Vergangenheit werden kann, weil er in Ewigkeit Gegenwart ist. Über dem vielgepriesenen Denken, das für immer zu Ende ist, wenn der Erdenleib zerfällt, gibt es noch ein anderes Denken, bei dem der Gedanke selbst lebendig und seiner bewusst wird, so dass er losgelöst von allem erdgebundenen Denken sich selbst zu denken vermag. Sterben ist für den Erdenmenschen nur ein Vorgang, der zwangsweise dazu führt, bisher im Unterbewussten verborgene Sinne bewusst gebrauchen zu lernen. Während des Erdenlebens sind diese geistigen Sinne schon vorhanden. Ja, sie allein sind die Ursache, dass der Mensch aus seiner tierleiblichen Sinneswahrnehmung Eindrücke empfangen kann, die dem Tiere auch auf der höchsten Stufe unerlebbar bleiben. Willst du dem Lichte nahen, so gib den Widerstand auf. Alles in dir ist noch Widerstand, alles in dir ist noch Rede, darum hörst du nicht. Alles in dir ist noch Blick, darum kannst du nicht sehen. Gebiete dir selber Schweigen und halte die Blicke gesammelt, damit die Stille Einkehr bei dir halte. Nur in der lautlosen Stille vernimmst du das ewige Wort. Alles Schaffende bleibt in der Stille. Geistiges kann nur Geistigem bewusst werden. Geistiges wird nur erlebt in der Vereinung. Und was sich Geistigem vereinen will, muss selbst des Geistes sein. Alles Nicht-Geistige ist dem Geiste nicht real, nicht wirklich. Wahrheit und substanziell geistige Wirklichkeit sind nicht das Gleiche, auch wenn alles Wahre im Wirklichen gründet. Wahrheit ist immer ein Bild der Wirklichkeit. Ein Werk der Kunst kann dir zum Anlass werden, in dir selbst die Lichtwelt zu berühren, und das kleinste Wunder der Natur kann dich dazu gelangen lassen. Der sanfte Ruf des Geistes wird nur von denen vernommen, die ihr inneres Gehör zu schärfen mussten und die Seele geistiger Dinge also kundig werden ließen, dass sie auch deuten kann, was ihrem Höheren klingt. Nur das, was in dir selbst der Lichtwelt ähnlich ist, wird sich mit ihrem Lichte einen können. In der Struktur des ewigen Geistes gibt es das nicht, was man im gehirnlichen Bereich Erklärung nennt. Hier wird erkannt, aber nicht erklärt. Man weiß in geistigen Sphären, dass jedes analytische Wissen wollen zur entgegengesetzten Richtung führt gegenüber dem kosmischen Gesetz, das aus Kräftepunkten im Chaos Formen werden lässt, deren wirkliche Erklärung sich erst in höchsten geistigen Formen findet. Man weiß dort, dass jede höhere Form die niedere durchleuchtet, dass aber alle Schließen vom Niederen aufs Höhere ein trügliches Erschließen darstellt. Es ist einer der betörendsten blinden Trugschlüsse menschlichen Denkens anzunehmen, göttliche Allmacht müsse die in Gott gegebenen, durch sein Dasein gesetzten Auswirkungsgesetze ewiger geistsubstanzieller Kräfte auch je nach Belieben wieder aufheben können, sobald das dem Erdenmenschen wünschbar erscheinen würde. Aktives Leben soll anstelle des Gedankenlebens treten. Vollkommen hat solche Streben seinen Zweck dann erreicht, wenn auch das Denken gelebt wird, nicht mehr nur gedacht. Niemals ist der substanzielle ewige Geist im Denken erfassbar, sondern nur im Leben, im geschehenden, nicht gedankenbedingten Erleben. Wirksamer als alles andere vermag immer das Beispiel zu wirken und beispielgebend voranzugehen, ist daher die vornehmste Aufgabe eines Menschen, der in den Geist gelangen will. Es kommt bestimmt ein Tag, an dem du es bitterlich bereuen würdest, des Geistes Forderung nicht erfüllt zu haben. Der ewige Geist gibt sich keinem Meder und keinem Perser, keinem Griechen oder Römer, keinem Spross aus diesem oder jenem ehrenwerten Hause und keinem Gliede dieser oder jener Kaste, sondern nur dem nackten Menschen. Nur als Überwinder deines Leides kannst du in den Geist gelangen. Suche nach der Einfalt des Kindes in dir, wenn du Geistiges erkennen lernen willst. Wer sich bei seiner Schauung unter einem Zwange fühlt, der darf ganz sicher sein, dass das, was er etwa erschaut, gewiss nicht aus dem Reiche reinen, wesenhaften Geistes stammt. Willst du, o Suchender, in dir zu deinem höchsten Gute finden, so musst du immer wissen, dass es dir nur in der Freiheit deiner Selbstbestimmung werden kann. Im Wissen der Ewigkeit ist der Wissende der Gegenstand seines Wissens und das Gewusste in völliger Durchdringung. So nur wird wahrhaft erkannt. Nur in Ergriffenheit auch deines ganzen Körpers wird sich dir einigen können, was vom Geiste her zu dir kommt. Die Mitteilungen, die ein Geistgeeinter etwa in der Sprache seines Landes gibt, machen nicht sein Lehren aus. Sie sollen euch nur Fingerzeige sein, damit ihr ihn oder was seiner Art ist, wiederfindet in euch selbst, in eurem Innersten. Der wirkliche Eingeweihte verkündet niemals ein Wissens- oder Glaubenssystem. Es gibt ein innerstes, geheimes Reich des Geistes und geistiger Gewalten in der geistigen Region unseres Planeten, dem alle, die auf Erden leben, ihr Bestes danken. Das Ewige liegt allem Errechenbaren, allem durch Denkmethoden zu Findenden unerreichbar. Zwar am gleichen Ort wie die physische Welt, aber gänzlich unvorstellbar im Bilde irdisch zu errechnender Raumvorstellungen. Alle Einwirkungen ewigen Geistes auf die physische Gestaltung der Erde, alle Benützung dieser Gestaltung durch geistige Kräfte der Ewigkeit, schafft Situationen, die als Symbole sprechen. Es ist kein Zufall, dass die für die Aufnahme ewiger Wellenströme und Schwingungen in ihrer höchsten Potenz einzig vorhandene Stelle auf diesem Planeten, hoch in der Region seiner höchsten Berge liegt, mitten in Schnee und Eis. Dass die Impulse aus dem ewigen Geiste ihren Weg durch das Innere der Erde nehmen, weil die Erdaura durch den Menschen infolge des Missbrauchs der in seiner Tiernatur im weitesten Sinne gegebenen Möglichkeiten grauenhaft verunreinigt ist, wurde ebenso Ursache der Symbolbildung heilige Grotten und Höhlen, wie das geistige Geschehen selbst, das von hohen Bergen her erfolgt. Die Erdaura, die wie eine über und über beschriebene Schriftrolle angefüllt ist mit den dunklen Zeichen des Erdenmenschen, ist der tötende Buchstabe, während Geist der Ewigkeit lebendig macht, aus dem Innern der Erde her, in die Erde eingedrungen an einer Stelle, an der die Erdaura nicht durch den Menschen entheiligt ist und wie nirgends fähig, geistige Strahlungen einzulassen. Im wirklichen Tempel der Ewigkeit auf der Erde wird keineswegs ein Kult zelebriert und ebenso wenig werden hier etwa belehrende Homilien abgehalten. Die hier sich vereinen als wahrhaftige, vom ewigen Geiste gesetzte Priester erheben sich vielmehr an dieser Stätte in die vollkommene, infolge geistig-substanzieller Verhältnisse sonst an keiner Stätte der Erde jemals mögliche Transsubstantiation zur absoluten Vereinung mit dem Vater. In eine absolute, keine Mystiker auch nur vorstellbare Unio Mystica und leiten in diesem von ewiger Liebe durchlichteten Zustand Ströme des Segens zu dafür empfängnisfähigen Menschen über die ganze Erde hin, die nur aus dieser Stätte her so erreicht werden können, dass sie auch aufzunehmen vermögen, wozu sie sich empfangsbereit machten. Jahrtausende lang haben wir Leuchtenden des Urlichtes an unserem geistigen Tempel gebaut und stets bauen wir weiter, ohne den Tempel jemals ganz zu Ende zu bauen. All eure Tempel und Altäre auf der Erde sind nur dieses geistgestalteten Tempels Spiegelbilder. Dieser Tempel aber ist nicht etwa ein Werk des Gedankens. Er besteht vielmehr als ein geistsinnlich immerdar wahrnehmbares Bauwerk aus geistiger Substanz und wird von geistig wahrnehmenden Wesenheiten ebenso als ein festes Gefüge erkannt, wie von euch die Tempel der Erde und die irdischen, himmelragenden Dome. Von jenen, die im höchsten Lichte ihres Gottes sonnenhaft erstrahlen, die göttergleich als eine Einheit, eine Sonne aller Sonnen, allen Sonnen, allen Welten leuchten, bis herab zu denen, die hier noch das Kleid des Erdentieres tragen, durchfließt ein Strom des substanziellen Geisteslichtes alle Weiten und einigt die von ihm erfüllten, zu erhabenster Gemeinsamkeit, auf der dir nächsten, tiefsten Sprosse dieser Himmelsleiter aber stehen jene Helfenden, die dir die Hand zu Hilfe bieten können, wenn du ihre Hilfe willst. Sie lassen keinen je allein, der durch die Nacht des Grauens sich den Weg zu Bahnen strebt, nach jenem friedevollen, stillen, hohen Tempel, darin sein Gott sich in ihm selbst aus Licht zu Licht gebären kann. Die Söhne des Lichtes, die wirklichen Vertreter der Theosophia auf dieser Erde, sind wahrhaft Wissende. Aber dieses Wissen ist anderer Art als das Wissen irgendeiner Wissenschaft. Der Zustand derer, die dieses Wissen sich erwirken können, lässt sich bezeichnen mit den Worten: durch Selbstverwandlung Wissen. Jeder der Leuchtenden des Urlichtes ist nicht nur Formung gleichen ewigen Willens im substanziellen göttlichen Geiste, sondern als solche Formung unbeschadet aller geistgewollten Unterscheidungsmöglichkeit, dem Sein im Geiste nach, mit allen ihm gleichgeformten substanziell identisch. Des wirklichen geistigen Meisters unbestreitbares Vorrecht gegenüber anderen Menschen ist eine absolute Erfahrungssicherheit in rein geistigen Dingen und seine Macht auf hoher geistiger Ebene Bedingungen zu schaffen, durch die in niederen geistigen Sphären bis herab zu der unsichtbaren physischen Aura dieses Planeten nach Möglichkeit Unheil verhütet wird. Gott sprach, will besagen, Gott ließ den Menschen erkennen und sprach aus eines leuchtenden, sprechendem Mund. Wo aber der Mensch das Gebot übertrat, dort handelte er entgegen der ihm gewordenen Erkenntnis. Du blickst gleichsam durch alle Reiche der geistigen Hierarchie hindurch in die innerste Gottheit hinein, wenn dir ein Leuchtender des Urlichts sich aus seinem Geistigen heraus offenbart. Suchst du das Licht, so wisse, dass dein Weg behütet ist durch die Leuchtenden im ewigen Tag. Die Gemeinsamkeit der wenigen, die durch Selbstverwandlung wissend sind, ist die Darstellung des ewigen Christus auf dieser Erde. Und der Meister der Evangelien ist einer der höchsten Söhne dieser geistigen Gemeinsamkeit der Leuchtenden des Urlichtes, die allein den Vater kennen und also tun können, wie der Vater sie lehrt. wie der Leuchtende selbst sich erlebt als Sohn des ewigen Vaters, des höchsten geistigen Oberhauptes aller Leuchtenden auf Erden, aus dem und in dem ein jedes Glied dieser geistigen Gemeinschaft lebt in absoluter Vereinigung, so wird auch durch ihn nur der Vater, der urgezeugte Mensch der Ewigkeit im Urwort, erkannt in erdenmenschlicher Offenbarung. Nur der kann die Meisterprüfung bestehen, der schon des Brückenbaues Meister war im Geistigen und lange schon vor seiner Inkarnierung in den Erdentiereskörper. Der auf Golgatha starb, war das vollkommenste Gefäß der Liebe, das je auf Erden sich dargeboten hatte, der Liebe, die unendlich ist, obwohl sie in sich selbst ihre Grenzen kennt. In der letzten Stunde ist es dem Größten aller Liebenden gelungen, das Menschentier in sich, der Macht des Geistigen, zu absoluter Einheit des Empfindens zu vereinen, so dass er die Vernichter seines Erdenlebens noch in der Vernichtung lieben konnte wie sich selbst. Die unsichtbare Erde ist seit jener heilig hohen Stunde der Macht des Fürsten dieser Welt, des Unsichtbaren, aber nur seiner selbst und nicht im Geiste bewussten, vergänglichen, gewaltigen, für alle Zeit entwunden. Dichter mögen allein nach Schönheit streben, Seher geben den Worten ewigen Klang.